Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Schönen guten Abend. Berlins beste Band, Chaka Mack mit Hitchhike aus ihrem neuen Album Giles, das nicht hauptsächlich besprochen wird heute Abend in dieser Sendung. Warum eigentlich, fragen sich viele. Ganz einfach, weil ich die Platte viel zu spät bekommen habe. Und da ich wochenlang brauche, um mich auf ein Thema vorzubereiten, ging das natürlich nicht. Hat es nicht funktioniert, was soll's. Aber die Sendung ist eh voller Lügen. Sie begann mit einer Lüge, bereits schon nach wenigen Sekunden im Opener dieser Sendung, wie es in der Fachsprache heißt, live aus dem Admiralspalast. Stimmt nicht, wir sind heute nicht live aus Gründen. Wie wir früher in der DDR sagten, muss diese Sendung heute aufgezeichnet sein. Aber wir tun einfach so, als wäre live. Und schön, dass Sie dabei sind. Und nicht vergessen, nachher können Sie die Sendung nachhören. 7 Tage lang auf radio1.de nach Soundcheck gucken und nachhören. Das nämlich, was hier gesprochen wurde von fantastischen Gästen heute Abend. Jörg Wunder ist dabei. Hallo.
Hallo, schönen Abend.
Dann ist Vivian Perkovic mal wieder da. Hallöchen.
Guten Tag.
Und Martin Böttcher.
Hallo.
Und Andreas Müller und Stefan Lindner ist unser Techniker und es geht um neue Platten von Snoop Lion, wie wir jetzt sagen müssen, im Moment jedenfalls, Miss Kittin, Junip und wir fangen an mit den frischen Franzosen von Phoenix.
Ja, Phoenix, also mit ihrem 4. Album genannt der Band Phoenix, etwas, was normalerweise britischen Bands schon selten genug gelingt, aber französischen so gut wie nie. Sie knackten den amerikanischen Markt, jedenfalls soweit das für eine kontinentaleuropäische Band, die ihm gerade noch vorher so ein bisschen so einen Indie-Status hatte, überhaupt möglich ist. Also sie kamen immerhin in die Top 40 und erhielten einen Grammy für das beste Alternative Music Album. Phoenix haben, das ist so ihr sozusagen der Kern der Band, würde ich sagen, den Perfektionismus des kalifornischen Yacht-Rocks der 70er, der um eine große Leere kreist, wie ich finde, also von Bands wie Fleetwood Mac, Steely Dan oder den Doobie Brothers, den haben sie irgendwie in die Nullerjahre hinüber transportiert, haben die alten Formen aktualisiert, also mit Synthesizer-Einsatz und so weiter und haben den allerdings mit genauso austauschbaren neuen Inhalten gefüllt. Und das Ganze dann noch mit einem imaginierten Lebensgefühl der französischen Bourgeoisie verschnitten. Phoenix sind also etliches, was Rockmusik nicht unbedingt sein will, Pop dafür aber vielleicht sein sollte. Also sie sind nicht authentisch oder das Gegenteil von authentisch, sie sind künstlich, sie sind totale Snobs, sie sind bis zur Arroganz von sich selbst überzeugt. Vielleicht muss man sie so ein bisschen als so eine komplementäre europäische Verwandtschaft zu den Strokes verstehen. Es gibt dann etliche Parallelen zwischen den beiden Bands, wobei das weniger in den musikalischen Ausdrucksmitteln zu finden ist, sondern eher so in Fragen der Haltung oder auch bis hin zur Inszenierung einer Band, die aus verschiedenen Typen besteht. Nach dem Erfolg, also von dieser Platte Wolfgang Amadeus Phoenix, ist dann erstmal die Band so ein bisschen in sich zusammengeklappt. Also nach Touren und Eintauchen in den Pop-Jet-Set kam die große Erschöpfung. Ein Phänomen, was sie in kleinerem Maßstab zwar schon mal erlebt hatten, nämlich nach ihrem Debüt, was sie dann damals sogar in Form einer Art von Konzeptalbum verarbeitet haben. Diesmal haben sie einfach ein paar Jahre Auszeit genommen. Jetzt, nach eben 4 Jahren, kommt die neue Platte, Bankrupt heißt sie, was ausdrücklich nicht als irgendein politisches Statement zur Wirtschafts- oder Bankenkrise gemeint sein soll. Stattdessen perfektionieren sie ihre Kunst aus reiner Oberflächlichkeit, musikalische Schönheit oder Essenz zu generieren. Dabei geholfen hat ihnen nicht nur angeblich die Original-Studiokonsole, auf der Michael Jacksons Album Thriller produziert worden sein soll, sondern vor allem an den Reglern Philipp Zidar, der, ich weiß nicht genau, ob das richtig ausgesprochen ist, von Motorbass und Cassius, also einer der großen französischen Elektronikproduzenten. Und dementsprechend klingt das Ganze dann auch wieder. Eine total perfektionierte, total glatt, oder nicht glatt, aber total hochglanzpolierte Produktion. Darüber, über diesen Klangfetischismus, vergisst man oft zu fragen, ob die Songs überhaupt was taugen. Und um uns dieser Frage zu nähern, hören wir als erstes das Stück SOS in Bel Air.
Mit SOS in Bel Air aus ihrer neuen Platte Bankrupt zu hören hier im Soundcheck auf Radio 1. Und was hast du heute im Tagesspiegel auch geschrieben, Jörg? Klavierlack Finish? Ich glaube, dieses Wort taucht in einem kleinen Text auf und es trifft sehr gut. Das glitzert, funkelt und ist hart und ich finde es erstmal so grandios gemacht schon mal.
Ja, ich auch unbedingt. Also und gerade in diesem Stück, finde ich, kulminiert das total. Also so, das ist so ein euphorisches, aber zugleich trotzdem irgendwie so mit so einer total tiefen Melancholie verschnittenes Teil. Ich finde das ganz grandios. Also ich liebe auch diese Künstlichkeit darin. Ich liebe diesen Entwurf, den Phoenix irgendwie seit 13 Jahren irgendwie verfolgen. Ich fand nicht alle Platten gleich toll. Ich finde auch diese nicht durchgehend gelungen sozusagen. Ich finde, da sind ein paar Sachen drauf, die so ein bisschen abstinken im Vergleich zu den tollen Songs. Aber die dann toll sind, die sind so großartig. Also das hier ist für mich einer der Songs des Jahres. Das weiß ich jetzt schon. Ich bin darüber extrem begeistert.
Und das war ja eigentlich schon immer so, dass die auf ihren Alben immer so ein paar richtig herausragende Songs hatten und dann so ein paar andere, die da untergegangen sind. Deshalb, ich verstehe gar nicht, warum sich gerade die Kritik so, gerade die deutsche Kritik so schwer tut mit diesem Album. Also da wird ja beklagt, da ist nichts Neues drin und dieser bombastische Sound, den Philipp Starr da bastelt, der ist nur dazu da, um zu verdecken, dass denen einfach nichts mehr einfällt und dass sie nach wie vor das machen, was sie machen. Aber wenn man sich mal anguckt, die brauchten vier Alben, um überhaupt diesen großen Durchbruch zu haben, also haben richtig langen Atem bewiesen und dann passiert das endlich und dann sollen sie praktisch das jetzt alles einreißen und ihre Formel, die sie so lange gepflegt haben und so, die sollen sie vergessen, nur damit da was Neues kommt. Ich finde auch, dass es ein super Album geworden ist.
Ich finde das genau das Gleiche tatsächlich wie vorher. Soundmäßig ist es überhaupt nirgendwo hingegangen. Und dann finde ich, hören sich manche Songs genauso an wie von diesem Erfolgsdurchbruch-Album. Und da, also, finde ich es auch, das hast du jetzt auch gerade beschrieben, Jörg, dass diese Inhaltslehre, das ist so eine, die versuchen eben dieses Nichts an die Nostalgie, meinetwegen auch so ein bisschen ironisch aufzuladen. Und das finde ich ist seit eigentlich ja schon über 10 Jahren, vielleicht sogar schon seit 15 Jahren, egal was man macht mit dieser Haltung, geht es nicht mehr. Man kann keine Fernsehmagazine machen, Polylux war mal so, das geht überhaupt nicht, alles nur so distanziert, ironisch und trotzdem in einer glatten, fertigen Welt zu betrachten. Und ich finde, die machen das genauso und das interessiert mich gar nicht.
Ich weiß, also, achso,
ja, ich finde das nicht ironisch, was die machen. Das ist vielleicht distanziert. Ja, gut, aber ich glaube, das ist eher eine von Depression und Traurigkeit geprägte Musik, die in ihrem ganzen Finish und ihrem ganzen Glossy-Sein eigentlich dunkel leuchtet.
So was Ähnliches wie bei Super Rich Kids von Frank Ocean oder so. Also eine ähnliche Haltung, finde ich teilweise. Also sowas zugleich Selbstreflexives, aber auch gleichzeitig total von außen sich selbst oder Betrachtendes und auch, ja, eben, wie du meinst, darüber auch so eine Traurigkeit irgendwie entwickeln.
Phoenix mit Oblique City aus dem Album Bankrupt und Vivian Perkovic ist seit kurzem stolze Besitzerin eines iPad Mini.
Jetzt.
Ich sag den Namen mal, weil ich hoffe, dass der große Hersteller dieses Gerätes vielleicht einfach mal eine Runde sponsert, weil es ist toll, wie hier sofort nachgeprüft werden kann und recherchiert werden kann. Oblique war uns jetzt allen trotz unserer perfekten Englischstudien nicht so ganz klar. Musste die Vokabel aber nachgeguckt werden und das heißt irgendwie auch so schräg, unaufrichtig,
versteckt,
merkwürdig irgendwo. Und das passt natürlich, also eine Merkwende. Unredliche Stadt auf einer unredlichen Platte, wie man vielleicht meinen könnte, die auch soundmäßig erstmal einen irritiert. Star ist natürlich eigentlich ein Hausproduzent mal gewesen, hat dann aber auch das letzte Beastie Boys Album gefinished, hat dem nochmal extra Wumms verpasst. Und hier haben wir nur Höhen und Bässe in dieser Musik. Mitten finden irgendwie nicht statt. Es ist, man kann das auf einer Clubanlage volles Rohr fahren und wird total begeistert sein, weil eben diese Musik, Tanzmusik eben eigentlich nur aus Bässen und Höhen besteht. Das ist total irritierend und ich finde ja auch diese Individuen sehr merkwürdig, die im Interview auch schon mal über Quantenphysik, glaube ich, zu spekulieren und zu diskutieren, die eben von einer gewissen Traurigkeit beschlagen sind, die als Franzosen ja immer schon englischsprachige Musik gemacht haben und man nimmt ihnen das alles irgendwie total ab oder eben vielleicht auch nicht. Bei all dieser Oberflächlichkeit empfinde ich tatsächlich Aufregung und Erregung bei dieser Platte. Ganz merkwürdig,
was sie
mit mir
macht. Aber das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich finde das, was die, also wenn man sich mal vorstellt, Phoenix, die haben ja angefangen und haben so Cover gemacht von Hank Williams und Prince für Besoffene, was ja ein fulminanter Start ist für eine Band. Also schöner kann es ja überhaupt gar nicht losgehen, dann in so einer französischen Bar. Ich meine auch die Kombination Hank Williams und Prince. Und dann eben haben sie lange diese Alben produziert. Der Herr Maas hat dann die Sofia Coppola geheiratet. Jetzt sind sie da unterwegs und leben ein völlig anderes Leben. Und ich finde, das bildet sich eben auch auf dieser Platte wieder so ab. Und das Problem, finde ich, dass diese Band hat, ist, dass wenn man nicht mehr so lebt wie eine Band, die Hank Williams und Prince für Besoffene covert, worüber sollen die denn noch singen? Mike Skinner, den ging es ja mal ähnlich. Der hat als Loser schön sympathisch begonnen. Und dann irgendwann, als er in diese Glamour, in diese Scheinwelt geriet, musste er auch darüber schreiben, weil man muss ja das eigene Leben irgendwie auch nehmen. Aber bei dem, finde ich, der hat sich dann ja auch selbst gestoppt und aufgehört. Aber bei denen sind die Innenansichten so noch nicht mal künstlerisch, sondern einfach nur so
hohl. Ich finde aber trotzdem, dass sie hier einen möglichen Weg aufzeigen, solche Musik zu machen. Also wir haben kürzlich über das Strokes Comeback, wenn man so will, gesprochen, wo man dann auch sagt, na, braucht man das irgendwie noch? Das war ihre beste Platte seit dem Debüt. Wir haben das britische, verzweifelte Britpop-Gerappel. Es gibt eine unglaubliche Ausdifferenzierung der Musikwelt, die einfach auch nicht mehr zu überblicken ist, meiner Ansicht nach. Und die, finde ich, hier weisen nochmal so einen anderen Weg auf, den ich einfach zunächst mal interessant finden muss eigentlich. Schon, weil mich der Sound so anspricht.
Und es ist doch trotzdem ihr Weg. Also man hat doch nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine andere Band auf einmal zugange geht oder so. Es gibt doch diesen typischen Phoenix-Sound, der sich durch die ganzen Alben durchzieht. Und auch wenn Philips da meiner Ansicht nach wirklich nochmal eine Schippe raufgelegt hat, was so den Beat angeht und diese Wall of Sound und so. Diese Stimme ist einfach so prägnant, die da im Hintergrund da durchscheint. Und mir ist es völlig egal, worüber die singen. Ich freue mich einfach über diese geradlinigen Popsongs, die da gemacht werden.
Grundsätzlich auf jeden Fall. Also ich finde auch die große Geste, mit der das gemacht wird und die in sich auch aufrichtig ist. Und ich finde auch nicht, dass die so ein, also ich meine, sie mögen vielleicht so angefangen haben, aber das haben sie haben ja nicht irgendwie in irgendwelchen Kneipen angefangen, weil sie jetzt unbedingt davon hätten leben müssen oder sowas. Das sind ja eher, also sowieso kommen sie ja schon aus der Bourgeoisie. Sie kommen aus Versailles. Sie haben jetzt irgendwie, okay, keine unbedingt großbürgerlichen Eltern oder sowas, aber sie sind jetzt keine Working-Class-People, die irgendwie plötzlich jetzt im Yachtclub gelandet wären oder sowas und an der Côte d'Azur ihre Runden drehen. Das ist irgendwie schon in sich noch so ein, also ich glaube so, dass sie das von Anfang an mitgetragen haben, also so dieses, das ist auch eher so ein französisches Phänomen, dass Popmusik da aus der Oberschicht kommt eher, finde ich. Also weit mehr als in England oder in Amerika. Also und ich finde das ist seltsam und irritierend, aber ich finde es tatsächlich auch aufregend. Also.
Ihr Weg oder Irrweg? Hören Sie die Wertung gleich nach diesem Song. Dracar Noir von Phoenix aus dem neuen Album Bankrupt, besprochen und verhandelt hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit, Hit, Niete, Hit.
Daran können Sie sehen, in welcher Reihenfolge wir hier am Tisch sitzen. Das heißt, zwei Plätze neben mir ist die Niete, also beziehungsweise Vivian Perkovic, die Niete gezogen hat. Die Herren sind der Ansicht, diese Platte ist ein Hit.
Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Weiter geht's mit einer Band, über die man wenig Spannendes sagen kann, außer vielleicht, und das ist dann auch nicht so richtig spannend, dass es sie schon gegeben hat, bevor ihr Gitarrist eine Weltkarriere gemacht hat. Die Rede ist von Junip und der Gitarrist heißt José González. Der ist wirklich sehr bekannt für jeden, der auch mal Radio 1 irgendwie gehört hat. Seine Lieder laufen nach wie vor gerne, werden gern gehört. Der traurige Mann mit der Gitarre. Aber natürlich so produziert immer, dass es sehr, sehr edgy war, was er gemacht hat. Und das ging dann mitunter in eine euphorische Traurigkeit eigentlich über diese Musik. Junip, wie gesagt, gab es seit Ende der 90er Jahre. Die kam aber nicht wirklich in die Gänge, was die Plattenaufnahmen betraf. Und das Projekt musste stilllegen, weil José González natürlich andere Verpflichtungen hatte. Große Erfolge, Millionen Platten verkauft. Und dann gab es vor 3 Jahren eine LP namens Feels und da merkte man dann, dass sowas eben auch mit einer Band geht, nämlich die große Traurigkeit mit ein paar mehr Musikern zu machen. Aber was heißt ein paar mehr? Es sind nur 3 interessante Besetzungen, nämlich Schlagzeug, Keyboards, in dem Falle eben Synthesizer, im Wesentlichen analoge, und eben die Gitarre von José González. Produziert hat das Ganze damals bereits Don Alsterberg. Und Don Alsterberg ist so ein Klangfetischist, ein Schwedischer, der auch mit Soundtracks of Our Life viel gemacht hat. Und der arbeitet eben mit analogen Bändern, lässt gerne mal in den roten Bereich die Zeiger wandern, und dann gibt es so eine seltsame Verzerrung, die dem Ganzen ein merkwürdiges Finish verleiht. Das wurde nicht so der ganz große Erfolg, warum auch immer. Ich fand damals, es war ein enorm bezauberndes Album. Dann lange Pause. Sie haben ein Jahr lang an dem Nachfolger gearbeitet, der einfach Junip heißt, wieder mit Don Alsterberg. Und haben sehr, sehr konzentriert und intensiv gearbeitet. Also obwohl man über ein Jahr immer wieder mal im Studio war, ist das, was jetzt auf der Platte zu hören ist, das, was rausgekommen ist. Also es gibt nichts, was man irgendwie verworfen hätte. Die haben also sehr, sehr konzentriert an den Sachen gearbeitet. Und im Prinzip ist wieder alles da. Die tiefe Traurigkeit, eine gewisse düstere Romantik und am Ende, wie ich wieder finde, eine absolut packende Musik. Und wir hören ein erstes Stück, das heißt So Clear. Junip mit So Clear aus ihrem zweiten Album, das ganz einfach Junip heißt. Und wie gesagt, was hier spielte, sind analoge Synthes, ein Schlagzeuger und ein Akustikgitarrist. Und trotzdem gibt es hier die Wall of Sound, die volle Breitseite.
Ja, aber aus Transparentpapier, ne? Trotzdem. Also das finde ich das Bemerkenswerte an diesem Sound, der ja tatsächlich so zauberhaft ist, aber auch eben so zeitlos. Also der hätte in den 70ern passieren können, der kann heute sein und der wird auch in 30 Jahren immer noch diese andersweltliche Majestät haben, zum Beispiel. Also die, und das ist, so zart er auch ist, trotzdem ist er kraftvoll. Das finde ich wirklich beeindruckend. Und der ist völlig zurückgenommen, fast schon bescheiden und lässt einen überhaupt gar nicht los. Also ich bin ganz schön begeistert, kann ich schon mal vorweg schieben.
Ich habe mir das auch aufgeschrieben, dass es ein extrem weiches Album ist, aber irgendwie alles andere als verhuscht, und schuld daran oder verantwortlich dafür ist meiner Ansicht nach die Produktion und dieses Zusammenspiel von akustischer Gitarre, Drums und Synthesizer und daraus natürlich mit der Stimme von José González so eine überzeugende Klanglandschaft überhaupt zu basteln. Das ist für mich die eigentliche Leistung, die hinter dem Album so steht.
Wobei mich die Stimme manchmal ein bisschen, also wie soll ich sagen, manchmal lullt sie mich ein bisschen zu sehr ein. Also es ist so, das ist so ein absoluter Trademark. Also so diese Stimme ist so total erkennbar in jedem Stück und sie klingt auch immer tendenziell ähnlich. Und manchmal würde ich mir doch sogar noch ein bisschen mehr Gewichtung sozusagen auf die Entwicklung dieses instrumentalen Sounds wünschen. Also hier jetzt zum Beispiel das Outro fand ich super von diesem Stück. Obwohl ich da sogar finde eigentlich, dass die Keyboards ein bisschen, mir ein bisschen zu pastos sind, also so ein bisschen so doch mit etwas dicken Pinsel aufgetragen, aber so zum Beispiel diese nur ganz knapp angeschlagene Gitarre, die so einen ganz leichten, so einen Bossa Nova-Touch da reinbringt oder so, das finde ich großartig. Aber der Gesang und die Melodieführung, also ich finde es auch eine irgendwie tolle Platte, die ich super gern höre, aber ich habe so den Eindruck, irgendwie entwickeln die sich für meinen Begriff in eine Sackgasse hinein.
At first, Junip im Soundcheck auf Radio 1. Sackgasse hat Jörg Wunder eben noch in den Raum geschleudert, bevor dieser Song kam.
Nicht zurücknehmen.
Doch, mache ich gern. Nein. Ich nehme gern was zurück, was ich gerade in den Raum geschleudert habe.
Ich finde das ja gar nicht so falsch, was du sagst, aber die Sackgasse ist halt...
Aber was ist Sackgasse? Das ist die totale Transzendenz.
Aber die ist halt noch lange nicht erreicht, diese Sackgasse. Deshalb finde ich es eigentlich Quatsch, darüber zu sprechen. Mich erinnert aber dieses Junip-Projekt auch so ein bisschen an die Kings of Convenience. Also sowas sehr... so einen Sound im Kopf haben und den dann wirklich genial umsetzen. Aber was kommt eigentlich danach? Aber so weit ist man bei denen meiner Ansicht nach noch überhaupt nicht.
Da käme dann das Pendant zu Whitest Boy Alive wahrscheinlich dann irgendwann. Also ich habe auch, ja, es ist auch eher so ein Gesamtzusammenhang, also so mit seinen Solo-Platten und jetzt diesen beiden Junip-Alben, da habe ich insgesamt so das Gefühl, dass mein Interesse an José González langsam sich erschöpft einfach, weil das irgendwie doch, also so
Aber wieso, das finde ich, also ich meine, das, was er alleine macht, ist ja schon nochmal ganz anders. Und die große Überraschung ist ja, und das muss man eigentlich auch schon allein menschlich respektieren, einer, der so durch die Decke gegangen ist, kommt zurück, trifft sich mit seinen anderen beiden schwedischen Buddies und dann stellen die sich ins Studio und jammen einfach und jeder ist gleichberechtigt und die entwickeln eben zusammen mit dem Produzenten dann das, was sie hier machen. Und obwohl die sich ja, also obwohl sie ganz einen homogenen Sound gefunden haben für sich, ist trotzdem jedes Lied wirklich anders. Also ein Lied fängt an und es ist sofort wieder erfrischend. Und das geht dann, hat die Stimmung und greift diese Emotionalität, die ja total wichtig ist, die aber sehr unkonkret auch ist. Das könnte ganz schnell zu so einer bloßen, langweiligen Hülle werden. Aber bei denen, finde ich, ist es eben aufgefüllt mit diesem warmen Vakuum und wirklich einem echten Interesse, dass man den total abnimmt und sehr glaubwürdig und authentisch ist, an der Emotion und an der Erforschung von so Gefühlszuständen. José González erzählt ja auch in Interviews, die Texte, die er singt, die sind gar nicht autobiografisch. Hier Gossip, der ist zusammen mit der Sängerin von Little Dragon, mit der Yukimi Nagano, der Sängerin. Die haben ihre Proberäume auch nebeneinander. Aber es geht eben gar nicht um ihn, sondern der sucht dann gezielt nach zum Beispiel Filmausschnitten oder Gedichten, von denen er dann irgendwelche Text- und Gefühlfetzen für sich übersetzt. Und so finde ich es zum Beispiel auch die Videos zu diesen ersten beiden Singles, die jetzt rausgekommen sind, die sind ja auch so, die haben diese fast schon so eine depressive Note und bauen auf Wiederholung, Bewegungswiederholung und eigentlich den totalen Stillstand zwischen Menschen, wo man nicht weiß, ist dieses Ehepaar jetzt eingefroren, ist da noch Liebe oder ist da keiner? So, das ist so offen wieder, das ist auch total, also es ist schon eher düster in den Videos, aber eigentlich finde ich, lässt auch das da den Raum, den man mit ganz viel intensiver Wahrheit füllen kann, und zwar jeder für sich. Das wird gar nicht langweilig.
Es fällt ja im Zusammenhang mit dieser Band auch immer wieder das Wort Krautrock. Da mag was dran sein, also jetzt vielleicht von der Klangästhetik oder ich habe keine Ahnung. Mir gefällt es in dem Zusammenhang, dass ja damals viele Sachen ausprobiert wurden, auch Lebensformen. Man hockte in Kommunen irgendwo zusammen, machte Musik, die mitunter besser nicht veröffentlicht worden wäre. Aber es war so das Ding, erstmal die Musik erstmal die Musik und dann alles andere ganz weit weg. Und hier habe ich so ein ähnliches Gefühl. Das mag daran liegen, dass González natürlich ökonomisch total abgesichert ist durch seinen Riesenerfolg, den er hatte. Ich habe hier so das Gefühl, dass es tatsächlich um das Ausloten von morphogenetischen Musikfeldern irgendwie geht, die da rumschwirren und in diese Musiker eindringen. Und die spielen das einfach. Und ohne jetzt irgendwie zu gucken, lässt sich das wahnsinnig gut verkaufen? Müssen wir da irgendjemandem mitgefallen? Ich empfinde hier eine totale Autonomie, die mir bei vielen anderen Pop-Projekten häufig abgeht. Also wo es immer so, wo ich immer das Geld auch noch ein Stück mithöre. Also nicht bei allen, ja. Aber es gibt natürlich sehr viele Beispiele. So. Und eben ein bisschen in die Produktion. Also wenn man sich anhört, was so gerade in den Top 10 Charts in Deutschland los ist, also wo man wirklich hört, da hat der Schlagzeuger einer sehr erfolgreichen Band eben die Click-Tracks seine Dinger runtergeholzt und der Rest wird dann eben drüber gemacht und so weiter und so fort. Und hier habe ich ein ganz, ganz anderes Gefühl. Bevor ich überhaupt auf die Texte höre, bin ich ja einfach schon mal gefangen.
Absolut.
Deshalb glaube ich auch, dass das so das Zeug dazu hat, dieses Album so ein Konsensalbum des Sommers zu werden, was man dann auf einmal wieder überall hört, in jedem Café und jeder Kneipe und im Badeschiff und was weiß ich.
Aber wo das ist doch dann super, alles. Ja, wenn, genau. Wenn der Sommer 2013 an das sich erinnert und wenn das die Einheit ist, mit der dann die Gefühle dieser kommenden Wochen, die sehr aufregend werden bestimmt, aufgeladen ist, das doch super.
Tja, und hier hören wir jetzt ein sehr, sehr packendes, emotionales Stück, nämlich die Single, die erste war es, glaube ich, Line of Fire, Junip. Junip mit Line of Fire.
Hä? Mit Flugzeug hinten dran.
Mit Flugzeug hinten dran. Und das bietet sich doch schon wieder als Opening-Track für einen dieser schwedischen Graubrot-Krimis an, die uns ja immer alle paar Monate befallen. Da gab es tolle Sachen zu entdecken. Ich weiß nicht, die Brücke, ich glaube im ZDF ausgestrahlt im vergangenen Jahr oder so, auch sehr düster. Choir of Young Believers habe ich da kennengelernt, war ein Track, von denen die Opening-Sequenz unterlegte. Und ich dachte, das sei extra komponiert gewesen für diesen Film, war es aber nicht. Sie haben das dann später drauf drunter gelegt, passt aber perfekt und ich glaube, vielleicht sind die einfach so.
Aber ich finde, ihr sagt die ganze Zeit, das wäre so düster. Ich finde überhaupt nicht. Nur weil es jetzt ein bisschen entschleunigt ist, finde ich, ist es gar nicht so wahnsinnig traurig, sondern eher so ein bisschen runtergeschraubt, um mal die Dinge genau zu betrachten. Da ist man ja nicht euphorisch.
Depressive Euphorie empfinde
ich. Ich habe auch nicht gesagt, dass es düster ist. Ich finde es auch nicht traurig. Ich finde es irgendwie, es ist so ein bisschen leicht melancholisch angehaucht oder sowas. Aber
das
eigentlich
kann ja auch
ist
positiv
doch,
gestimmt
genau,
sein eigentlich.
Eigentlich finde ich, ist es für mich eher positive Musik.
Mhm. Was ja auch damals bei den Kings of Convenience im Prinzip so ähnlich schon war. Also die hatten ja auch so, einen melancholischen Melodiekram irgendwie drin, aber trotzdem hat das Ganze eher so eine
Das sind aber auch Norweger, die kommen aus Bergen, wenn mich nicht alles täuscht, wo es 400 Tage im Jahr regnet, habe ich mir sagen lassen.
Ich fand interessant an denen, dass sie, ja so.
Vielleicht die Wertung?
Ach so. Hit.
Ja, genau.
Ja.
Hier sitzen die Melancholiker zusammen, Melancholikerinnen und deswegen hier diese Wertung natürlich für diese Platte. Live kann man die Band erleben am 5. Mai, das ist nächste Woche Sonntag im Astra. Präsentiert von Radio 1.
Das stimmt, schon ausverkauft, oder?
Ich weiß es nicht. Ich schlage mich einfach durch. Ich stürme die Gates.
Mit the power of melancholy kommst du ganz nach vorne. Ja, die kommen alle aus dem Hardcore, ne? Die Jungs. Mhm. Das finde ich ganz schön krass. Und haben sich am Sound von Nina Simone orientiert.
Ach, die reden auch viel mit der Tochter. Das nicht. So. Caroline Lacaze ist eine Musikerin, die auf der Straße gespielt hat und da wurde sie entdeckt von den Mighty Mocambos aus Hamburg. Das ist eine Deep-Funk-Band, die seit vielen Jahren ihr Ding macht. Relativ erfolgreich, die machen es sehr geschickt. Limitierte 7-Inch-Singles, Vinylplatten, ganz toll. Und die war schon zu Gast auf Platten von denen. Und dann haben die gesagt, jetzt machen wir mal ein komplettes Album. Das gibt es, En Route heißt es. Es ist sehr interessant, weil es ist ein Funk-Album, das komplett auf Französisch gesungen wird. Und ich finde es richtig klasse. Hier ist ein Stück daraus. Das war auch die Single vor ein paar Monaten schon mal. Caroline Lacaze mit den Mocambos und L'Étrange.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Genannt. Kein Wunder, dass sie ihre Platte nicht fertig kriegen. Das waren Heim als Gäste von Kid Cudi und der hat eine neue Platte, die heute rausgekommen ist. Indie Cut, unglaublich gut, wie ich finde. Heim aber nicht so gut. Die haben jetzt ihre angekündigten Konzerte abgesagt. Also die Show am 2. Mai in Berlin wird nicht stattfinden. Im August ist der Nachholtermin, weil sie tatsächlich endlich mal ihre Platte fertig kriegen müssen. Und da gibt es eine Menge Leute, die tatsächlich auch richtig Druck ausüben, sagen, also jetzt ihr fahrt jetzt nicht mehr dahin, ihr macht jetzt keinen Gastauftritt bei dem, ihr müsst endlich eure verdammte Platte fertig kriegen. Finde ich ja auch. Aber schade. Dann eben im August und mutmaßlich vielleicht sogar dann in einer noch größeren Location. Lido war ja sehr schnell ausverkauft, weil alle Heim sehen wollten. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1 und wir machen weiter mit einem neuen Album eines Künstlers, der einen neuen Namen hat. The Artist, formerly known as Snoop Dogg, heißt jetzt Snoop Lion. Bitte, Vivian.
Und macht aber weiter Geschäfte. Das ist nämlich das Thema von Calvin Brodus Jr., wie der Mann mit richtigem Namen heißt. Derjenige, der durch die Nase Sprech singt und dabei eigentlich mehr aussieht wie Goofy als wie Snoopy. Snoop Doggy Dogg nennt er sich, als er nach einer Gang-Jugend in Long Beach, Kalifornien seine Karriere als Rapper beginnt. Das ist Anfang der 90er und mit Dr. Dre auf der Grundlage aller G-Funk-Alben auf The Chronic beginnt es, da wo Dr. Dre den Gangster-Rap in Geschmack Sound gegossen hat. Es ging, wie gesagt, um Geschäfte, vor allem um Krumme und deren guten und schlechten Begleiterscheinungen. Die ganze Folklore, Frauen, Autos, Drogen, Geld, Cops. Und bei Snoop Dogg ist es auch nicht so ausgedacht wie bei anderen Gangster-Rappern. Er wird Mitte der 90er wegen Beihilfe zum Mord angeklagt, aber freigesprochen Notwehr. Am Gangster-Rap-Wahnsinn und der Schaufeindschaft zwischen Ost- und Westküste sterben dann Tupac und Notorious B.I.G. Dann trennt sich Snoop Doggy Dogg von Death Row Records und muss das Doggy dalassen wegen der Namensrechte. Ab dann heißt er nur noch Snoop Dogg. Seit Ende der 90er bringt der lange Mann mit der Nasenstimme sehr regelmäßig, spätestens alle zwei Jahre, ein neues Album heraus. Und auch als Ende der 90er Jahre die Gangster-Rap-Nummer weltweit erfolgloser wird, also zumindest in der US-Version, denn zu der Zeit starten die lokalen möchte gern Gangster-Rapper auf der ganzen Welt. In Deutschland sind das die Hühner von Agro Berlin. Aber der Gangster-Rap der US-amerikanischen Abstammung geht so ein bisschen unter im neuen Hip-Hop. Snoop Dogg hat aber da das Geschäft schon begriffen gehabt, natürlich, und sich mit den frischesten Produzenten der Dekade zusammengetan, mit den Neptunes. Und mit denen änderte er seinen Sound und auch sein Image, weniger Gangster, jetzt mehr Pornoproduzent. Und der Sound dieser Zeit ist Beautiful oder Drop It Like It's Hot wirklich innovativ. Von da an ist Snoop Dogg noch offener in seinen Kollaborationen geworden. Zum Beispiel hat er dann mit dem Ostküsten-New Yorker Rapper Nas zusammen was aufgenommen, aber auch zuletzt mit Katy Perry. Nach 20 Jahren hat er dann bei seinem neuen Album-Buch-Film Reincarnated, um das es jetzt geht, gedacht, dass es mal komplett anders gehen muss. Jetzt, also Reggae, Frieden, Liebe, etwas, das auch seine Kinder hören und mitsingen können. Das geht mit dem Produkt Snoop Dogg natürlich nicht zusammen, aber mit der Reggae-Neuschöpfung und der Portfolio-Erweiterung Snoop Lion eben schon. Ein Produkt, eine Marke für die Fans, die mit ihm älter geworden sind und den Pimp-Quatsch nicht mehr ohne Konfrontation mit ihm abfeiern können. Aber wieder mit dabei, die frischesten Produzenten der Dekade, das sind jetzt aber Major Lazer. Die haben auch ein gutes Geschäft gemacht und Snoop Dogg ihre ollen Alarm-Synthi-Kamellen und Klingelgeräusche verkauft.
Here comes the King, Snoop Lion zusammen mit Angela Hunty aus dem neuen Album Reincarnated im Soundcheck auf Radio 1.
Major Lazer eigentlich, muss man sagen. Ne? Steht oben drüber. Es ist nicht das ganze Album so, aber na klar, Diplo hat da mitproduziert und Angela Hunty macht so die Santi Gold irgendwie, hat auch eine ähnliche Geschichte, ist auch eigentlich Songschreiberin gewesen, hat zum Beispiel Empire State of Mind geschrieben, zusammen mit einer Partnerin. Und dieser Sound, finde ich, sind völlig im Vordergrund. Mhm. Snoop Lion ist, den hört man ja noch nicht mal mehr, weil er ja auch gar nicht mehr rappt. Also eigentlich das, was ihn total ausmacht, gibt es nicht mehr.
Er wollte
mehr.
Ja nicht mehr rappen, hat er vorher gesagt. Und es gibt ja auch diesen Film, den ich schon habe sehen können. Und nach den ersten Minuten dachte ich eigentlich so, okay, jetzt flippe ich total aus, weil man das Gefühl hat, da ist ein Ami-Tourist, der kommt nach Jamaika, um da, wie er sagt, den wahren Geist des Reggae zu erleben. Bob Marley, tralala. Und ich denke so, Bob Marley spielt da überhaupt keine Rolle mehr auf Jamaika. Das ist der schon lange tot, seine Musik auch. Die war schon tot, bevor er tot war auf der Insel. Und der wahre Geist des Reggae-Schnitt im Studio steht dann halt Diplo, ein weißer Konfektionsproduzent, muss man ja inzwischen sagen, der weiß, wie es geht. Und den man sich dann eben einkauft, wenn man eben dann doch auf Nummer sicher gehen will. Denn das ist klar, also die totalen Risiken geht er auf dieser Platte nicht ein.
Und diese ganze Reggae-Nummer, also wenn man sich allein nur mal seine Gäste anguckt auf diesem Album, finde ich, so ganz stilsicher ist er da aber auch nicht. Ne? Chris Brown ist, glaube ich, mit dabei.
Miley Cyrus.
Irgendjemand hat den Witz gemacht, vielleicht hat er ihren Vornamen falsch verstanden und dachte, sie heißt Marley Cyrus oder sowas. ich weiß nicht, dann hat er, glaube ich, im Interview gesagt, dass der Drummer von Police an irgendein Stück mitgedrummt hat. Ich meine, Police, klar, die hatten auch mal einen Reggae-Rhythmus in ihren Songs drin, aber das macht sie ja jetzt noch nicht zu krediblen Gestalten, mit denen man unbedingt so ein Album zusammen aufnehmen muss.
Mr. Vegas hatte dabei, es war ein großer Star, ist jetzt auch eher ein Has-Been. Aiken hat, glaube ich, jamaikanische Wurzeln, aber ist natürlich in Amerika. Collie Butts ist ein holländischer Reggae, also es ist irgendwie so, als wenn Gentleman damit machen würde. Im Film gibt es auch eine Combination mit Bunny Wailer, die aber komischerweise nicht auf dem Album gelandet ist, habe ich das Gefühl. Ich kann ihn jedenfalls nicht finden.
Ich kann ihn auch nicht finden. Ja, aber ich meine, gut, Snoop Dogg hat überhaupt, finde ich auch, also außer diese Kollaboration mit den Neptunes, die ihn wirklich gerettet hat, finde ich, über die Millenniumswende, hat er auch vorher, also so diese ganze, seine Neffengeschichte mit The Dog Pound und so, also der hat so viel gemacht, dass er unglaublich oft auch daneben gegriffen hat und ein paar Mal halt eben sich mit den richtigen Leuten zusammengetan hat. Aber das, finde ich, ist auch bei dem eigentlich auch egal. Bemerkenswert finde ich an ihm, wie was für ein Geschäftsmann das ist, der es schafft, und das finde ich ungewöhnlich in dem Business, weil die Hip-Hop ja eigentlich auch dafür stand, wirklich aus sich heraus sich zu erneuern und sich zu erfrischen, und der aber jetzt einfach komplett das Genre lässt und verrät und etwas macht, was auch so schon von vorgestern ist. Also als er mit den Neptunes angefangen hat, hatten die ja mit Drop It Like It's Hot wirklich, hatte man das Gefühl, boah, was ist das denn jetzt für ein Sound? Ich weiß noch ganz genau. Also ich meine, das können wir jetzt auch nicht hören, weil die Neptunes danach auch totgenudelt waren, aber Major Lazer jetzt zu nehmen, nachdem Major Lazer genau das gemacht hat, und die benutzen genau die gleichen Soundeffekte, ähnliche Melodien, es ist total 1:1, dass er sich das verkaufen lässt, finde ich ganz schön bemerkenswert.
Ich finde, es ist eine hochinteressante Seitwärtsbewegung, die er macht, und warum das so ist, erkläre ich euch gleich. Genau, Snoop Lion, produziert von Major Lazer, wieder mit Angela Hunty hier als Gastsängerin. Und was für ein Banger ist das denn, Four to the Floor, aber mit einem Reggae-Groove irgendwo, richtig perfide und klasse gemacht. Und ich habe eben gesagt, ich halte das für eine brillante Entscheidung, absolut clevere Seitwärtsbewegung, die er da macht. Denn was soll er tun? Die Szene wird ja im Prinzip dominiert von Jungspunden, Kendrick Lamar, diese ganze Posse, aus der auch Frank Ocean kommt, an der Westküste, härteste Underground-Geschichten in New York, von Frauen dominiert an der Stelle, da haben die Männer irgendwie relativ wenig zu sagen, oder eben EDM, also Electronic Dance Music, die alles verheert und beherrscht. Und ich habe gehört, das neue Album von Will.i.am, was heute erscheint, das ist ein Desaster, ein Debakel, dass man sich wirklich ohne dass die Ohren anfangen zu bluten, nicht anhören kann. Eine Ranschmeiße an den übelsten Sound. Also das unterbietet das Schlechteste von Guetta nochmal um mehrere Stufen. Das ist einfach unglaublich. Und was macht er? Er sagt eben, okay, das ist auch in diesem Film dann, nachdem man anfänglich ziemlich irritiert ist über eine fast schon Dummheit von ihm, wie ich finde, also keine Ahnung zu haben, dann da hinzugehen, dass man bemerkt, dass ihn da wahrscheinlich doch ein paar Sachen beschäftigt haben. Er hat, sagt dann auch im Film, er hat keine Lust mehr, seine Freunde, Verwandten zu beerdigen. Er möchte, dass er beerdigt wird von denen, also weil einfach viel gestorben wurde und wird in seinem Umfeld. Er hatte die Schnauze voll von seiner Gangster-Vergangenheit, von seiner Pimp-Vergangenheit, die, das muss man sich ja vorstellen, Anfang der Nullerjahre ist er nochmal losgezogen als Pimp. Da hatte der schon, ich weiß nicht wie viel, 50, 60, 70 Millionen Minimum auf dem Konto, weil er Spaß daran hatte, wie er sagt. Das ist ja auch ein Typ, der aus einer wirklich harten Geschichte kommt. Der hat Probleme durchaus, und er ist aber clever genug und gut genug gewesen, um so ein Star zu werden. Und interessant finde ich ja bei Rappern, die erzählen immer wahnsinnig viel auf ihren Platten, aber man erfährt eigentlich wenig von denen. Und in diesem Film ist es wirklich interessant zu sehen, wie er sich mal aufmacht, wie er mal wirklich erzählt, was ihn so beschäftigt. Und da ist schon, glaube ich, so ein bisschen der Versuch, auch so eine spirituelle Geschichte zu finden. Das war natürlich im Februar 2012, seitdem ist auch wieder eine Menge passiert. Er streitet sich inzwischen mit oder wird angegriffen von der Rasta-Community, die ihn da aufgenommen hat. Er sagt, natürlich wird er auch die alten Songs rappen auf der Bühne, weil das erwartet das Publikum. Snoop Dogg wird immer in ihm bleiben. Also diese kleine Erleuchtung, die er da hatte, die ist wahrscheinlich eh unter den 100 Joints, die er am Tag raucht, ein bisschen eingenebelt worden. Also das finde ich hochinteressant, das einfach mal zu machen. Und mit Major Lazer kann man im Moment eben auch ziemlich richtig liegen.
Ich finde es auch völlig legitim, dass er es macht. Ich fand nur, habe mich sehr daran gestoßen, dass er auf einmal so tat, jetzt habe ich dieses ganze Reggae-Wesen für mich entdeckt, und das wird jetzt bis zum Ende aller Tage so bleiben, während man doch so als normaler Mensch dachte, das ist ein cooler kommerzieller Move, aber so wie vielleicht Madonna irgendwann mal erklärt hat, sie interessiert sich auf einmal für die Kabbala oder sowas, und so richtig wusste man ja auch, dass sie damit eigentlich gar nicht so richtig was anfangen kann, sondern es ist so, um sich selber vielleicht zu beschäftigen und auch um anderen irgendwie nochmal was anderes zu bieten.
Ja, total. Und das finde ich total offensichtlich. Ich habe den Film nicht gesehen, aber also so lange Interviewsequenzen, wo Snoop Dogg im Interview über den Film erzählt, und er erzählt die Geschichte der Dreharbeiten so. Interessanterweise ist das Vice-Team, also dieses ehemalige Junkie in Kanada gegründete Magazin, das jetzt so ein weltweites Imperium geworden ist, die Gründer sind mit ihm hingefahren und mit Diplo, also der ganze Tross, die haben eigentlich das ganze Ding schon zu Ende gedreht, und dann hat der Regisseur gesagt, so, mir fehlt noch ein bisschen was, weil bis jetzt haben wir dieses ganze Tralala gemacht, jetzt hat der Gangster-Rapper, der vorher seine albernen Paisley-Crips Ganzkörperklamotte angezogen hat und aussah wie Pippi Langstrumpf, schwarze Pippi Langstrumpf im Nachthemd. Das, was er da getragen hat und auch selbst wenn die sich so schick gemacht haben wie Mafia-Paten, dann fand ich das auch schon immer so verkleidet. Und genauso ist jetzt, wenn man Snoop Dogg oder Snoop Lion sieht in Reggae-Verkleidung, es stimmt immer genauso nicht. Es ist immer die gleiche Ghetto-Geschmacklosigkeit, die noch nie irgendeinen Stil mal dezent richtig getroffen hat. Und auf jeden Fall, der Regisseur hat gesagt, so, jetzt musst du aber nochmal hier, wir bleiben jetzt nochmal 2 Tage ohne alle anderen und dann erzählt sie mir mal so richtig was. Und dann war klar, natürlich, jeder professionelle amerikanische Regisseur weiß, man braucht den Helden, der seine Reise macht, der sich verändert und da muss man von innen was nehmen, sonst kriegt man das Drama da nicht rein. Und
also Andy Capper, der den Film gemacht hat, ist ein sehr routinierter Dokumentarist, der viel für die BBC gearbeitet hat, der auch dahin geht, wo es weh tut. Also das ist ja auch interessant. Sie hocken halt da in diesem sauteuren Resort und es gibt dann ein Zusammentreffen mit Bunny Wailer, also dem letzten Überlebenden der legendären Wailers, und der greift ihn so ein bisschen an und sagt, du kannst hier nicht einfach hinkommen und dir diese Musik und diese Kultur greifen, das geht so nicht. Und dann geht er eben auch nach Tivoli Gardens, West Kingston, Trenchtown, in dieses harsche Ghetto, wo er dann auch eine Konfrontation hat durchaus und wo man dann auch einen ganz anderen Snoop nämlich erleben kann, nämlich einen totalen Agro-Ghetto-Typen, der sich durchaus dann auch wehren kann. Also das fand ich ziemlich interessant. Aber klar, es ist eine zweischneidige Geschichte. Also ich finde es interessant, dass sich jemand diesem mal ein bisschen stellt. Natürlich ist er Geschäftsmann, er ist total clever. Wie gesagt, er macht ja auch nicht die großen Risiken oder so. Es gibt übrigens wirklich ein paar richtig gute Tracks auf diesem Album. Es gibt auch ein paar bodenlose Ausfälle. Ja, ich weiß nicht, also man braucht ihm das, glaube ich, nicht abzunehmen. Es gibt ja auch so ein verkifftes Interview auf der Vice-Website, wo man dann, wo jemand ihn fragt, der allerdings mitgeraucht hat und dann nicht mehr so ganz gerade sitzen kann auf der Bank, ob denn noch ein weiteres Tier in ihm sei, nach dem Snoop Dogg und dem Lion. Und dann sagt er so, ein Hai.
Naja, aber nur ein Tier unter Wasser, das dem anderen Typen Angst macht.
Ja, ja, okay.
So, der aber, will nur das Tier sein, das ihm ansorgt. In anderen Interviews, das fand ich auch lustig, da ist er auch so bemerkenswert, so selbstreflexiv, wo er sagt, im Rap kann mir eigentlich keiner was vormachen. Und das stimmt tatsächlich. Also der hat alle Auszeichnungen bekommen. Sie nennen mich Onkel Snoop. Und wenn du ein Onkel bist, dann ist es Zeit, irgendwas anderes zu finden. Und er wollte sich halt wieder wie so ein Kind fühlen.
Ich meine, er ist 41 und redet von sich als alten Mann. Ja. Er sagt, ein alter Mann wie ich muss ja nicht so, okay. Also, aber der hat natürlich auch 2 Leben mindestens schon hinter sich. Also
und der läuft ja auch ein bisschen wie ein alter Mann.
Der fühlt sich auch.
Der schlurft so ein bisschen vornüber gebeugt und dafür finde ich,
das kommt aber
dass es der hat gekifft für 3 Leben und deswegen daran liegt das. Ich glaube, das steckt man einfach biologisch nicht so gut.
Um nochmal kurz zur Musik zu kommen, so als Pop-Reggae-Album finde ich das super eigentlich, das, was er da gemacht hat.
Ja, also ich finde auch, also jetzt ganz unabhängig von dem ganzen Konstrukt sozusagen oder auch von dem echten Wandel sozusagen seiner Künstlerpersönlichkeit, das weiß man ja immer nicht so genau, wo das eine aufhört und das andere anfängt, finde ich die Platte, also ich finde sie auch, also wie du vorhin meintest, eine total interessante Seitwärtsbewegung, also und auch wirklich ein Ausweg aus diesem Hip-Hop, wo ja den letzten viel, also seit 2004, als die Drop It Like It's Hot, also das Album rausgekommen ist, ist ja auch nicht mehr wirklich viel Interessantes danach gekommen eigentlich. Und das hier ist auf jeden Fall erstmal ein ganz anderer Ansatz und es funktioniert, finde ich, aber in den einzelnen Tracks viel besser als ganzes Album. Da ist für mich, erstmal ist es mir dann doch viel zu heterogen in manchen und es hat also wirklich groteske Ausfälle, finde ich. Also so einmal kommt ein Stück, das finde ich klingt echt wie Sunshine Reggae von Laid Back. Also so, okay, das ist dann auch wieder natürlich aus einer ganz anderen Perspektive irgendwie, aber und was ich schade finde, ist einfach, dass er sozusagen das sein, ja, was ihr auch schon gesagt hattet, so sein Flow irgendwie verloren geht im Reggae mehr.
Naja, der kommt schon wieder. Ja. Keine Sorge.
Dafür hier ist kann Busta Rhymes, wie wir im nächsten Song hören, wie auch Patois, auch
genau.
Albern.
Er ist ja Jamaikaner.
Ja, aber wenn er so rappt, das ist echt, also...
Krass.
Ja.
Remedy, Snoop Lion hier mit Busta Rhymes als Gast von der Platte Reincarnated, die, wir haben gute Stücke draus gehört, aber auch wirklich einige Stinker enthält, deswegen wahrscheinlich diese Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Genau, was übrigens nicht in Ordnung geht, das ist im Film zu sehen, es wird ja wahnsinnig viel gekifft, tonnenweise wird das Zeug verdampft und beim Aufeinandertreffen von Bunny Wailer und Snoop zieht Snoop eine Dose aus der Tasche und sagt, hier, probier mal, das ist kalifornisches Gras. Wie blöd kann man eigentlich sein? Das ist, glaube ich, der einzige Mensch, der irgendwie Gras nach Jamaika importiert hat.
Dr. Angela Davis züchtet das für ihn. Der hat eine eigene Tante, die da genau auf ihn abgestimmtes Weed macht, dass er sich den ganzen Tag ballern kann, ohne völlig retardiert zu werden.
Das ist kommunistisches Gras, oder wie?
Wie kommunistisch?
Angela Davis?
Nee, Dr. Angela, so heißt die in Hollywood, die ihm das macht. Die hat so ein Labor.
Okay. Ja, so sieht er auch aus.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, unseren ostdeutschen Hörern und Hörern muss ich Angela Davis nicht erklären. Die haben früher gesammelt für sie und Blumen geschickt. Alle anderen bitte einfach mal googeln. Das würde jetzt hier zu weit führen. So, eine haben wir noch, nämlich Miss Kitten. Martin Böttcher, der Experte für elektronische Musik.
Sie ist, vielleicht auch war, einer der wenigen weiblichen Stars im männlich dominierten DJ- und Elektrozirkel. Miss Kitten, vor allem wegen ihrer Stimme. Der englische Sprechsingsang mit dem deutlich französischen Akzent eignet sich perfekt, um gesichtsloser elektronischer Musik Drama, Persönlichkeit und Bedeutung zu verleihen. Sven Feeth nahm mit ihr den Gainsbourg-Klassiker Je t'aime neu auf. The Hacker, Golden Boy und Felix the House Cat hießen ihre Produzenten und Mitspieler. Electroclash heißt die Schublade, in der sie sich Ende der 90er wiederfand. Vor allem wegen eines Songs, in dem sie Frank Sinatra, Blowjobs und Kokain-Party-Chi-Chi in einen Topf warf. Eigentlich, so sagt sie selbst, um sich über diesen Club-Lifestyle lustig zu machen. Und ironischerweise beförderte sie genau dieser Song in diese schicke Clubkreise hinein. Sie sagte dazu, ich habe sie nämlich vor 2 Monaten im Interview getroffen, sie sagte dazu, das war die Ironie der Geschichte. So spricht sie nämlich auch so, wie sie singt mit diesem ganz deutlich französischen Akzent. Eigentlich heißt Miss Kitten Caroline Hervé. Sie ist mit fast 40 Jahren nicht mehr die rätselhafte, kühle, schöne junge Frau. Calling from the Stars ist ihr drittes Soloalbum, aber wenn man ihr glauben darf, das erste, das sie fast komplett selbst produziert hat. Eine Doppel-CD, auf der ersten CD Tracks im gewohnten Sound Design, auf der zweiten, zumindest für meinen Geschmack, überflüssige Ambient Tracks. Hier ist ein erster Song, Flash Forward.
Flash Forward, Miss Kitten aus ihrem Doppelalbum, muss man sagen, Calling from the Stars. Und Flash Forward lädt ja geradezu ein. So eine Bemerkung, weil ich natürlich hier kein Flash Forward, sondern ein Flash Backward empfinde. Und Flashback, Backflash, vor allem aber auch ein Flash Boring. Was soll denn das?
Das ist schon krass.
Erkläre es mir.
Das ist schon krass. Und mit so einem Track auch das Album zu beginnen. Das ist der allererste Track. Und der geht natürlich überhaupt nicht nach vorne, sondern es ist genau das Gleiche, was sie Ende der 90er, womit sie bekannt geworden ist. Sie hat da irgendwie keine neue Formel gefunden. Aber es ist auch noch nicht mal interessant, was sie da zu sagen hat. Sie zählt ja auch ganz oft so in ihren Songs einfach nur so 1, 2, 3, 4. Und dann hat sie Ichni Sanchi, was wir auch schon von Kraftwerk kennen und sowas. Das ist einfach... ich glaube, dass sie nichts zu sagen hat, letztendlich.
Aber das hat sie doch auch zugegeben. Die sagt doch, die findet jetzt Texte inhaltlich ist überhaupt gar nicht so wichtig. Ihr geht es um den Vokalsound als Mittel in der Musik.
Das hat sie nicht zugegeben. Das Interessante ist ja, dass sie jedem Interviewer was anderes erzählt. Denn als ich sie interviewt habe, hat sie mir gesagt, wie wichtig ihr die Texte wären und dass sie schon da sitzt und das ist ihr Inneres, was sie da nach außen kehren möchte. Ja, es gibt noch so andere Situationen, wo sie was völlig anderes erzählt. Mir zum Beispiel hat sie erzählt, sie kann nie bis zum Ende, also sie muss bis ans Ende ihrer Tage Musik machen. Sie kann nicht ohne Musik sein, weil ich natürlich gefragt habe, sie wird jetzt im Sommer 40. Wie lange kann man da weitermachen, so als DJ und als Produzent und so? Im anderen Interview hat sie gesagt, sie könnte sich auch vorstellen, sie interessiert sich sehr für Malerei, dass sie komplett mit der Musik aufhört und malt.
Ja. Vielleicht kann sie auch mal in den Soundcheck kommen. Gibt zwar kein Geld, aber...
Also ich finde auch, dass...
Aber dann hat man was zu tun, Freitagabend.
Ich finde auch, dass es irgendwie eine... Ja, also musikalisch ist das irgendwie so eine komische, minimalistische Nachstellung von einfachsten so Synthi-Pop-Mustern der frühen 80er. Also ich musste manchmal, ja, also Visage hast du eben gesagt, als das lief, Andreas, ich musste manchmal an N. Clark denken, was irgendwie auch von der Monotonie des Gesangs her für mich irgendwie so eine ähnliche Reizfigur ist. Ich weiß nicht, ich mag das überhaupt nicht. Wobei ich zugeben muss, manchmal also catcht mich der Hintergrund so ein bisschen und wo ich dann denke, ja, wenn jetzt noch eine Melodie dabei wäre oder sowas oder irgendwie was, woran ich mich nach dem Stück erinnern würde, dann könnte ich es vielleicht sogar gut finden, aber dieser einschläfernde Gesang, der schläfert mich total ein.
Das ist der richtige Satz. It doesn't matter. Bluegrass, Miss Kittin aus ihrer Platte Calling from the Stars. Was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, ist Folgendes, dass seit Wochen, Monaten ja geradezu schon eine Kampagne in Richtung Presse läuft mit diesem Album. Also es wurde uns sehr, sehr früh zugeschickt. Als Download-Code, dicke Infomaterialien. Dann gab es schon mal das angepresste Test-Doppel-CD-Album mit viel Information. Und man fragte sich dann nach dem Hören, warum eigentlich? Was glaubt man denn, wer soll das gut finden und wer soll das kaufen? Also ich bin überhaupt, das ist natürlich auch ein kleines Problem, für das Miss Kitty nichts kann. Ich hasse diese ganze späten 90er Elektro-Clash-Szenerie, dieses Behaupten von, dieses dilettantische Rumgebrezel. Das haben wir jetzt hier nicht, das ist ästhetisch schon ein bisschen anders, aber für mich ist das einfach ein einziges Nichts.
Ich verstehe auch nicht, also tatsächlich die Frage nach der Zielgruppe, weil das ist, also es steht überall dazwischen. Das ist Breakdance-Musik für Slow-Mos, ESO-Musik für Zungepierste, Madonna-Sound-alike für Darkwave-Freunde, also aber nichts eben richtig. Es ist für alle irgendwie so eine Schnittmenge und gerade sie, die ja ihre Hauptarbeit ja selber, glaube ich, auch immer noch, ne, im Auflegen einfach sieht und dieses Plattenproduzieren so fast nebenbei Beimarkt und dann auch so, also das finde ich auch das Bemerkenswerte von der harten Techno- und Rave-Zeit, glaube ich, die man auch, also ich glaube, die war so vom Fühlen her auch einigermaßen unromantisch, zu solchen Geschichten zu kommen, wie ich war irgendwann eines Morgens sah ich auf die Tamarin Bay, war schwimmen mit Delfinen in Mauritius in der Morgendämmerung und dann hat sie in der nächsten Nacht ein Lied dazu geschrieben im Hotelzimmer, das aber mit so Techno-Beats dann daherkommt, das verstehe ich nicht so ganz und da ist irgendwie von vielen Seiten genau das Falsche genommen, nämlich so eine Miss Hello Kitty Romantik oder so ein Kitsch einfach zusammen mit etwas, was sich mit dem überhaupt nicht verbindet, nämlich ja dann doch diese Club-Techno-Bass, die sie ja eigentlich durchzieht auf dem Album.
Vielleicht ist es ja Elektromusik für alte Leute, Martin, kann das sein?
Ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass sie jetzt wirklich im Sommer 40 wird und dass sie sich in einem ähnlichen Dilemma befindet wie Snoop Dogg oder Snoop Lion auch. Wie geht das Leben weiter, nachdem man eben nicht mehr das junge, aufregende, hübsche Ding ist und vielleicht auch die exotische Frau, die man in der Elektronikszene durchaus noch sein kann. Und was machst du dann? Die hat so einen künstlerischen Anspruch, die ist ja auch komplett spaßfrei, wenn man so mit ihr spricht und so. Die ist nicht in der Lage, über sich selber zu lachen oder auch mal so kurz Abstand zu sich selber gewinnen. Die nimmt das alles sehr, sehr ernst, was sie macht. Und das war dann, glaube ich, ihr eigener künstlerischer Anspruch, das Album dann auch selber zu produzieren, das alles selbst zu machen. Dann war sie ganz stolz, dass sie mit dem Fertigen, was sie da gemacht hatte, ins Studio ging und ihr Produzent sagte, da muss nichts mehr produziert werden, das ist alles schon mehr oder weniger fertig. Und dann dachte sie, ja, okay, dann komme ich damit raus. Sie sagt ja auch, es ist ihr egal, dass alle Leute sagen, Doppelalbum, warum Doppelalbum und warum 23 Tracks und sowas. Sie sagte, stimmt alles, für mich stimmt das alles und deshalb stehe ich auch dazu.
Was macht eigentlich Marusha?
Tja.
Die war letztens irgendwann mal noch in irgendeiner Talkshow.
Ja. Und ich glaube, dass sie auch wieder bei diesem furchtbaren Kaufhaus-Rave auf dem Tempelhofer Feld auflegt.
Gut, aber man könnte natürlich auch im hohen Alter sowas Schönes wie Keterhaus machen oder so. Man könnte,
in Würde altern, glaube ich schon.
Wir hatten DJ Kotze kürzlich hier, aber ist jetzt kein ausgewiesener Techno-DJ gewesen. Der hat ein sensationelles Album gemacht. Westbam wird demnächst nächste Woche hier auch zu hören sein mit einem durchaus gelungenen Album. Es geht, aber ich vermute, sie konnte es einfach noch nie. Sie ist halt DJ und nicht irgendwie
Naja, es ist ja wirklich das erste Mal, dass sie das produziert hat und sie hat da einfach das, was schon immer sie gemacht hat, versucht jetzt selber zu kopieren. Also ihre Stimme mit diesem Akzent, die ist ja sehr, sehr prägnant und man hört sofort, das ist sie, das ist wie so ein Erkennungsmerkmal und selbst wenn sie auflegt, sehr lustig, sie singt manchmal auch auf, also als sie legt auf, auch Platten von anderen Leuten und singt dann einfach auf die Melodien.
Wie ist denn das, wenn sie auflegt? Ich war noch nie auf dem... Also als ich war noch nie auf dem Rave, wenn sie aufgelegt hat. Wie ist denn das dann?
Was meinst du genau?
Ja, also ist der, stimmt denn da die Energie und so, das alles?
Die hat eine ganz große, oder eine ganz so ein Hardcore-Fanbase und die Hütte ist eigentlich immer voll, wenn sie da ist. Ne? Und deshalb, ich glaube, dieses Album ist für sie so, also so als aus kommerziellen Gesichtspunkten nicht so wichtig. Die macht ihr Geld mit dem Auflegen.
Everybody Hurts in der Version von R.E.M. auch bekannt, hier hingerichtet von Miss Kitten auf ihrer Platte Calling from the Stars. Und das sagt der Soundcheck dazu.
Niete, Niete, Niete. Geht in Ordnung.
Weil er sie kennt, hat Martin Böttcher ein Geht in Ordnung gegeben. Wahrscheinlich weiß Miss Kitten auch, wo er wohnt. Und er möchte
ich
da nichts.
Ich finde sie ganz heiß, ehrlich gesagt.
Ich fand es auch Marusha hot damals. Danke, Martin, fürs Kommen. Nächste Woche übrigens nicht dabei bei Westbam. Es geht nicht jede Woche, Martin.
Nee, ist okay.
Aber normalerweise natürlich wäre es dein Thema, klar. Vivian Perkovic, vielen Dank. Okay. Jörg Wunder, danke fürs Kommen. Jo, es geht hier weiter im Programm mit den Nachrichten und im Anschluss daran Lost in Music. Traurige Töne von Jürgen König. Viel Spaß dabei. Und nicht vergessen, Facebook, Andreas Müller Soundcheck, die Seite mögen. Es müssen immer mehr werden. Eine riesige Gemeinde. Und nachhören, die Sendung geht auch unter radio1.de eine Woche lang dieses hier hören. Am Ende dieser Sendung nämlich Ronny Trettmann mit Tanz auf dem Vulkan. Ich bin Andreas Müller. Machen Sie es gut. Bis dann. Bye.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.